Herzlich willkommen zur GAIN Leadership Lounge, dem Podcast, der Einblicke in die Welt der Führung und Karriere gibt. Ihre Gastgeber von GAIN sprechen mit inspirierenden Führungspersönlichkeiten, erfahrenen Experten und visionären Denkern über die Herausforderungen und Chancen, die sich im modernen Berufsleben ergeben. Gemeinsam wird erkundet, was wahre Führung ausmacht, wie man beruflichen Erfolg erreicht und wie Sie als Zuhörer Ihre eigene Karriere auf das nächste Level bringen können. Viel Spaß in der GAIN Leadership Lounge mit Ihren Gastgebern Thorsten Bach und Wolfgang Döll.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge der GAIN Leadership Lounge. Heute mit einem spannenden Gast, der Iris Wagner, unserer neuen Kollegin an Bord. Sie wird unsere GAIN Academy leiten. Darüber werden wir ein bisschen später noch sprechen. Heute mit am Mikro auch mein Kollege, der Wolfgang Döll, sodass wir zu dritt hier unsere zweite Podcast-Folge führen. Aber am Anfang steht natürlich eine gewisse Vorstellung der lieben Iris Wagner. Du kannst auf viele, viele Jahre, über 20 Jahre erfolgreiche Arbeit als Personalleiterin, Personalfachfrau zurückblicken. War das von jeher dein Karrierewunsch, in die Personalarbeit einzusteigen, oder was wolltest du früher werden?
Erstmal hallo, hallo Wolfgang, hallo Thorsten. Schön, dass ich heute dabei sein darf. Die Personalarbeit hat sich tatsächlich beruflich einfach so ergeben, ein Stück weit. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht, ganz klassisch. Und da kam halt in einem kleinen Unternehmen alles Mögliche dazu, wie es halt so ist. Und da war Personalwesen dabei. Und durch die Weltwirtschaftskrise 2008, 2009 wollte ich mich fortbilden, damals alleinerziehende Mama von zwei Kindern. Und viele haben ja ihren Arbeitsplatz verloren. Und dann habe ich gedacht, naja, was unterscheidet mich gegenüber anderen? Und dann habe ich gedacht, nicht viel, alleinerziehend ist eh nicht so einfach. Und dann habe ich überlegt, eine Fortbildung zu machen. Und tatsächlich war bei der IHK in Karlsruhe gerade ein Personalfachkaufmann gestartet. Ich habe da angerufen und mich informiert. Und der nette Mitarbeiter hat gemeint, naja, Frau Wagner, wenn Sie heute Abend kommen, dürfen Sie noch einsteigen. Dachte ich, okay, sehr spontan, aber die beste Entscheidung meines Lebens. Einer der besten Entscheidungen meines Lebens. Ja, habe am gleichen Tag angefangen und so kam das mit der Personalarbeit und ist meine Leidenschaft.
Ja, gab es einen speziellen Grund oder einen Ausschlag? Was war ausschlaggebend, dass du dich gerade für das Thema Personalarbeit entschieden hast?
Menschen sind sehr bunt und vielfältig, was ich immer sehr spannend finde. Und Personalarbeit wird nicht langweilig. Das heißt, man hat Themen von Mitarbeitergewinnung im kompletten Employee Lifecycle bis zur Freisetzung. Man arbeitet mit Menschen unterschiedlicher Nationen und Erfahrungen. Man hat Führungskräfte, man kann Menschen entwickeln und auch eine rechtliche Komponente. Ich mag auch die Juristerei gerne. Und das kam da ja natürlich auch mit vor. Und damit konnte ich sehr, sehr viel lernen und viele spannende Themen auch abdecken. Das fand ich toll. Entwicklung von mir, Entwicklung von anderen ist eine schöne Sache.
Gab es denn gerade in der Startphase auch Mentoren, Menschen, die dich dort begleitet haben, dass du einen guten Start hast als Personalerin?
Leider habe ich in meiner beruflichen Laufbahn keine Mentoren gehabt, Geschäftsführer, die mich haben mich ausprobieren lassen, wenn man das ein bisschen wie Mentor sehen möchte, mir Raum gegeben haben. Aber ein Mentor, wie ich mir das vorstelle, diese Unterstützung, diese Begleitung, die hatte ich leider nicht. Und da mir das ein bisschen fehlt, mache ich das heute für andere.
Was war denn in der ganzen Armada von Fortbildungen und Weiterbildungen, die du ja eigentlich berufsbegleitend dir auf die Fahne geschrieben hast, welche Ausbildung oder welcher Ausbildungsbaustein würde dir denn heute oder würdest du sagen, ist der bedeutendste, der deinen Weg stark beeinflusst hat?
da die miteinander aufbauen und das komplette Spektrum im Personalwesen abbilden, kann ich gar nicht sagen, dass es eine Fortbildung ist, die besonders war. Ich habe ja angefangen mit dem Personalfachkaufmann, ich habe ja einen Betriebswirt gemacht, um das Betriebswirtschaftliche zu lernen. Ich habe Wirtschaftsjuristin im Studium gemacht. Ich habe Fachkraft für Betriebs- und Arbeitspsychologie, um Menschen und Betriebe besser zu verstehen, die Zusammenhänge wegen Konfliktmanagement, auch Wirtschaftsmediatoren, was ich als Personalerin ja auch durchaus brauche. Konflikte kommen ja immer wieder vor. Und da ich fand, dass das alles ja noch nicht ganz rund ist, also zumindest nicht genug für mich, habe ich ja jetzt auch ein MBA 2023 gestartet mit zwei Schwerpunkten. Einmal natürlich Leadership, People and Organization, bin ja auch Personaler, aber auch Digital Business Transformation, um die digitale Transformation, die uns ja auch zwangsweise mit künstlicher Intelligenz bevorsteht, die auch managen zu können. Das heißt, das war jetzt nicht eine, wo ich sage, jawohl, die war es jetzt, sondern das ist ja von ganz links, Personalwesen bis ganz rechts, alles dabei gewesen, um es einfach rund zu machen. Und das ist mein Anspruch. Ich will es verstehen und ich möchte es umfassend bearbeiten können. Ich möchte es umfassend gestalten können. Und das sind dann die einzelnen Bausteine, die ich mir dazu gesucht habe.
Was rätst du denn jungen Führungskräften oder Managern, die ebenfalls alleinerziehend sind und ich sage mal, vor ähnlichen Herausforderungen stehen, was Zeitmanagement, Privates mit Geschäftlichem und Karriere zu verbinden. Was sind die Kriterien, die jemand mitbringen sollte, um das alles unter einen Hut zu bringen?
Nicht aufgeben. Also ich bin ja ein paar Mal gestolpert, logischerweise. Es ist ja auch viel Arbeit. Ich habe mich aber nie unterbringen lassen. Das heißt, wenn ein Stein kam im Weg, falle ich auch, wie alle anderen. Aber ich stehe danach halt wieder auf. Und ich glaube, das macht es halt aus. Ich hatte keine Eltern, meine Mutter war damals selbstständig, meine Eltern leben schon lange nicht mehr, aber meine Mutter war damals, wie ich die ersten Fortbildungen begonnen habe, selbstständig. Da war gar nicht die Möglichkeit, dass sie mich unterstützen. Das heißt, das habe ich halt selber organisieren müssen. Und dann macht man sich oft zu viele Gedanken vorher, wie wird das, und traut sich selber nichts zu. Meine Erfahrung ist, starte doch mal und dann guckst du mal und dann klappt es doch. Und das ist auch so. Und das ist im Beruflichen wie im Privaten so. Anfangen und dann dranbleiben. Und dann funktioniert das in der Regel auch.
Was würdest du sagen, waren deine Charaktereigenschaften, die dir geholfen haben, gerade dann auch in diesen schwierigen Zeiten, die du gerade beschrieben hast, erfolgreich arbeiten zu können?
Wie gesagt, die Beharrlichkeit mit Sicherheit, dieses Wiederaufstehen und dieser Wunsch nach Wissen, das treibt mich unheimlich an. Intrinsische Motivation habe ich ja ganz, ganz viel. Ich brauche also niemand Externes, der mich motiviert. Das kann ich durchaus selbst. Und das ist auch das, was mich antreibt. Ich will ja Neues erfahren. Ich will Neues sehen. Ich will Neues lernen. Ich will mich ausprobieren, Menschen voranbringen. Und wenn man das dann auch zulässt und weniger zulässt, dass andere einen schlecht reden, sondern auch an sich glaubt, dann kann das ziemlich weit gehen. Ich habe ja von kaufmännischer Sachbearbeiterin über Personalwesen Sachbearbeiterin über eine Generalistenstelle zum Head of HR geschafft, bis auch Automobilzulieferindustrie. Ich habe ja dann auch die Regionalleitung von 10 Werken in 3 Länder Europas als Personaler übernommen und war auch viel unterwegs und zum Schluss auch Head of HR Germany in einem Chemieunternehmen, wo ich verantwortlich war für 2000 Menschen in Deutschland. Und zum Schluss klingt immer so nach Abschluss. Aber ich freue mich ja jetzt darüber, mit Gain zusammenzuarbeiten. Und das ist jetzt natürlich ein neues Kapitel, nicht nur als Personaler, sondern eben auch in der Managementberatung.
Da lass uns gleich nochmal einsteigen auf den Wechsel dann zu uns. Vielleicht vorab nochmal, du hast über deine Karriere gerade gesprochen und viele Erfolge auch genannt. Was bedeutet für dich persönlich Erfolg? Und hast du ein persönliches Erfolgsgeheimnis, das du zusammenfassen kannst?
Erfolg für mich bedeutet, wenn ich in Unternehmen mit Menschen was bewegen kann. Habe ich auch nicht nur ein Beispiel, aber ein prägendes Beispiel war, dass wir einen Werkleiter gesucht haben und wir dazu ein Assessment Center gemacht haben. Und da kam über die Empfehlung meines Businesspartners ein Logistikleiter ins Assessment Center. Und der Mensch hat mich total beeindruckt in diesem Assessment. Eine natürliche Führungskraft, jemand, der Menschen begeistern und mitnehmen kann. Richtig, richtig toll. Habe ich natürlich vorgeschlagen, dass er Werkleiter wird, auch wenn er formal natürlich die Voraussetzungen nicht alle mitgebracht hat. Ich habe dann gesagt, naja, BWL, Zusammenhänge, das kann er alles lernen. Der hat in dem Unternehmen, in dem Werk bereits gearbeitet, er war sehr geachtet. Dann habe ich gesagt, gebt ihm doch eine Chance. Da wurde ich ziemlich wüst beschimpft. Ich gebe das jetzt nicht wörtlich wieder, aber das war nicht schön in einer großen Führungsrunde. Habe aber nicht locker gelassen, hatte auch Glück, dass ich dann Mitstreiter gewonnen habe, die gesagt haben, das könnte was werden. Lange Rede, kurzer Sinn, er ist es geworden und hat innerhalb eines Monats einen neuen Werkrekord aufgestellt. Warum? Weil er die Menschen mitnehmen konnte, weil die für ihn gebrannt haben, für seine Ideen gebrannt haben und dann ihr Bestes gegeben haben. Und das fand ich genial, weil ich gedacht habe, erstens, wir haben natürlich die Werkleiterstelle professionell dann besetzt. Das andere hat er gelernt. Wir haben ja auch einen Fortbildungsplan gemacht im ersten Jahr und haben ihm auch einen Mentor zur Seite gestellt. Aber das war so toll auch zu sehen, wie er aufgeblüht ist. Er hat sich auch, wie ich das Unternehmen verlassen habe, persönlich nochmal bedankt. Und selbst der Director Operations, der mich zum Abschluss nochmal zu einem Essen eingeladen hat, hatte sich entschuldigt für die Beschimpfung und hatte sich bedankt und hat gesagt, es ist schön, eine andere Perspektive zu sehen. Einfach Menschen die Chance auch zu geben und ihre Möglichkeiten zu sehen und nicht zu sehr auf Zettel zu gehen, was haben die in der Vergangenheit gemacht, sondern darauf zu schauen, welche Möglichkeiten bieten sie und wohin können sie sich entwickeln. Und das mache ich unheimlich gerne. Es bringt ein Unternehmen eine Menge, das bringt den Menschen eine Menge und mich macht das richtig glücklich.
Das klingt ja nach einem Erfolgsrezept, also Beharrungsvermögen aus der Box herausdenken. Fällt dir noch so ein ähnliches Projekt ein, wo man sagen kann, das sind die Ingredienzien, die man braucht oder andere charakteristische Eigenschaften, die du ins Rennen werfen würdest?
Ja, dieses außerhalb der Box denken, glaube ich, trifft es ganz gut und viel auf den Bauch hören. Ich habe ja auch im touristischen Unternehmen als Head of HR gearbeitet, die kam aus einer Insolvenz heraus und kann man sich vorstellen, ein Drittel der Mitarbeiter gekündigt, denen ging es wirklich nicht gut. Zwei neue Geschäftsführer und habe dort dann angefangen mit Change Management und habe einfach mal auf meinen Bauch gehört, was sagt mir denn mein Bauch, was richtig ist? Und habe dann überlegt, was könnte man tun und hatte wieder Glück. Man hat mich das ausprobieren lassen, man braucht auch immer jemanden, der das zulässt. Und dann haben wir innerhalb von einem Jahr das Unternehmen von wirklich sehr schlechten Umfragewerten so gedreht, dass Change Management vom Feinsten, also dass wir es wirklich geschafft haben, nach einem Jahr mehrere Personen durch Empfehlungen einzustellen und das Ganze in Stuttgart, wo Touristiker nicht so häufig sind, wirklich die Stimmung im Unternehmen zu drehen, die Produktivität massiv nach oben zu bekommen. Ich hatte eine Kollegin vor mir mit Tränen, die gemeint hat, ich hätte ihr Leben verändert. Das sind Momente, die werde ich nie vergessen. Und dafür sind wir auch 2018 mit dem HR Excellence Award vom Human Resource Magazin, Human Resource Manager Magazin korrekterweise ausgezeichnet worden. Das ist einer der höchsten Personalerpreise in Deutschland, von dem ich früher nie gedacht hätte, dass ich den mal bekommen kann. Weil kleines Unternehmen und ich halt relativ alleine und viel, viel, viel Hands-on-Arbeit. Aber wir haben extrem große Wirkungen erreicht, sehr, sehr viel umgesetzt. Und darum geht es mit Engagement und mit Leidenschaft ranzugehen, dann wird das gut werden.
Ja, toller Erfolg, so eine Auszeichnung. Was hat das für dich bedeutet, die Auszeichnung? Hat das ein bisschen was mit dir gemacht, dein Mindset verändert oder wie blickst du auf die Auszeichnung zurück?
Es hat mein Mindset sehr verändert und auch den Blick. Ich war vorher nicht sehr selbstbewusst und dachte oft, naja, ich mache zwar viel, aber ist das alles immer genug? Und die Verleihung war im TPM-Kanzleramt in Berlin und ich bin da zur Bühne aufgerufen worden und hatte ja gar nicht damit gerechnet, dass wir kleines Unternehmen, ich das gewinnen könnte, Auszeichnung. Es gibt keinen zweiten, es gibt keinen dritten Preis. Es gibt nur einmal. Bin da aufgerufen worden und habe dieses Tipi angeschaut, die vielen, vielen Manager, Managerinnen in teuren Anzügen, die da saßen und alle wollten sie ihn kriegen und ich habe ihn in den Händen gehalten. Und das war schon sehr überwältigend und da habe ich auch erst mal verstanden, was ich eigentlich alles bewirke. Das Original steht auch bei mir zu Hause in der Vitrine. Ich habe es mit ins Unternehmen genommen, ich habe es eben gezeigt, weil die haben ja auch alle mitgemacht, es war ja nicht ich alleine, es waren ja auch Kollegen, die sich darauf eingelassen haben, es waren die Führungskräfte, die sich darauf eingelassen haben. Aber das Original habe ich mit nach Hause genommen und schaue ich mir auch gerne an, weil ich denke, ja, da war viel, viel Herzblut drin. Das schaue ich mir auch als Motivationshilfe gerne an.
Würdest du denn jungen Führungskräften empfehlen, an solchen Wettbewerben teilzunehmen, wenn das so einen Einfluss auf dich ausgeübt hat?
Würde ich in jedem Fall empfehlen. Wie gesagt, ich habe ja selbst gar nicht dran geglaubt, nachdem ich gesehen habe, was für Konkurrenzunternehmen dort sind, wie viel Geld die haben in Abteilungen, die natürlich viel größer sind, die mehr Ressourcen hatten, die zum Teil externe Berater hatten. Ich habe schon gedacht, das kriege ich vielleicht nicht hin. Und das, glaube ich, ist ein großes Problem. Man tut sich selbst oft schlechter einschätzen, als man vielleicht ist. Und es schadet bestimmt nicht auch mal ein externes Feedback, und das war ja dieser HR Excellence Award von der Jury, sich das auch mal einzuholen und auch mal sich bewerten zu lassen. Das kann ja auch im positiven Sinne sein, dass man sieht, was man eigentlich alles kann.
Du hast vorhin von deinem Logistikleiter gesprochen, dem du die Rolle als Werkleiter zugetraut hast, als Führungskraft. Was zeichnet dich als Führungskraft aus? Du hast ja viele Jahre große HR-Organisationen auch geleitet.
Das ist eine gute Frage. Also das letzte Feedback, das ich bekommen habe, war, ich sporne Menschen zum professionellen Arbeiten an. Das fand ich sehr unterhaltsam und wirklich gut. Von meinen Mitarbeitern habe ich auch oft zu hören gekriegt, dass sie meinen Spirit toll finden. Ich bin ja leidenschaftlich dabei, das kann durchaus auch mal anstrengend sein, keine Frage, weil ich habe ja Ideen und ich möchte die auch umsetzen. Aber ich nehme ja die Menschen mit, ich nehme ihre Ängste und Sorgen mit. Und sie können sich immer auf mich verlassen, dass ich hinter ihnen stehe, dass ich gegebenenfalls vor ihnen stehe. Ich lasse da ja nie jemanden im Regen und versuche auch Vorbild zu sein, ohne sie zu überfordern. Also mein Anspruch an mich ist ein etwas anderer als der an Mitarbeitern. Und ich gehe grundsätzlich respektvoll mit Menschen um. Und ich glaube, das ist die Grundlage alles von jeder Arbeit, die man tut, grundsätzlich respektvoll miteinander zu arbeiten. Und wenn man das hat, Wertschätzung, dann geht da ganz viel schon ganz automatisch.
Ja, prima. Das klingt nach einem guten Rezept für gutes Führen. Woran hast du denn deinen Erfolg als Führungskraft, als HR-Manager gemessen?
Ich habe ihn an der Effektivität der Maßnahmen gemessen. Also habe ich etwas zum Besseren bewegt. Das heißt jetzt nicht, dass man für alles und immer einen Meilenstein braucht oder KPIs. Aber grundsätzlich mag ich Meilensteine und KPIs natürlich schon. Aber es geht darum, wenn ich etwas tue, das, was ich tue, auch zielgerichtet zu tun. Das heißt, bekomme ich in irgendeiner Weise eine verbesserte Situation hin, einen verbesserten Prozess hin. Ich versuche jeden Tag, meine Arbeit besser zu machen, mein Umfeld besser zu machen, die Menschen, ich will nicht sagen besser zu machen, aber ihnen zu helfen, das Beste von sich herauszuholen. Und daran lasse ich mich gerne messen.
Ist es das, Iris, was dich jetzt motiviert, in die Managementberatung zu gehen, da einfach dich einzubringen, mehr Einfluss zu haben? Oder wie würdest du es beschreiben?
Ja, ich arbeite ja schon seit meinem ersten Arbeitsplatz mit Führungskräften zusammen, immer schon mit Geschäftsführern und habe festgestellt, dass ich darin halt besonders gut bin. Ich kann die HR-Arbeit von A bis Z, ich habe sie gelernt, ich habe sie selbst gemacht, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe natürlich aber auch in Strategie Erfahrung, ich habe in Umsetzung von Projekten Erfahrung, erfolgreiche Projekte gemacht und finde, dass die Beratung mir da mehr Möglichkeiten gibt, das, was ich besonders gut kann, eben auch, ich will nicht sagen auszuleben, der Begriff ist nicht so ganz richtig, aber das auch rüberzubringen und Menschen dabei zu unterstützen. Für mich ist ja Führung grundsätzlich die Grundlage der Zusammenarbeit in Unternehmen. Das heißt, Unternehmen funktionieren ja nur, weil Menschen miteinander arbeiten. Und eine gute Führung heißt für mich, Menschen die Möglichkeit zu geben, hochwertige Leistung zu bringen. Für mich ist der Begriff Führung, Mitarbeiter zu motivieren, das zu tun, was ich gerne hätte, dass sie tun. Und Management liefert dafür den Rahmen, dass die Menschen auch in der Lage sind, Möglichkeiten haben, das zu tun, was ich gerne hätte. Und das kann ich in der Managementberatung natürlich optimal auch Führungskräften, Geschäftsführern, Vorständen, Betriebsräten, auch Aufsichtsräten rüberbringen.
Okay, das ist ja ein ganz bunter Mix. Mitarbeiter, Führungskräfte, Geschäftsführer, Vorstände, Betriebsräte, aber auf der anderen Seite. Gibt es da Unterschiede, wie du diese Personen berätst?
Ja, da gibt es Unterschiede, aber die Quintessenz ist meistens die gleiche, nämlich dass gute Mitarbeiter, motivierte Mitarbeiter eine bessere Qualität an Arbeit liefern, dass sie weniger Fehler machen, dass sie eine bessere Performance haben, eine höhere Kundenzufriedenheit bringen. Die Liste ist ziemlich lang und das ist ja das, was alle irgendwie auch wollen. Der Betriebsrat möchte motivierte, zufriedene Mitarbeiter, der Geschäftsführer möchte gerne die gute Performance und zufriedene Kunde. Die Führungskraft möchte, dass die Arbeit erfolgreich und fehlerfrei bewältigt wird und der Aufsichtsrat hätte gerne, dass das ganze Unternehmen funktioniert. Also die Aufgabe ist eigentlich immer die gleiche. Gute, motivierte Mitarbeiter, die eine gute Arbeit machen, damit das Unternehmen gut und erfolgreich arbeiten kann. Und je nach Perspektive und je nach Problemfall kann man dann einzelne Aspekte herausgreifen und an denen arbeiten.
Das ist ja ein sehr großer, bunter Strauß an Themen. Gibt es da spezielle Pläne, die du mit der Leadership Akademie, die wir jetzt gründen, verfolgst? Themen, die du ganz besonders in den Fokus rücken würdest?
Ich glaube, die brennendsten Themen im Moment sind einmal der demografische Wandel, auch wenn der im Mittelstand, mein Eindruck, nicht immer so angekommen ist und auch nicht in kleineren Unternehmen. Aber es ist ja so, dass in den nächsten Jahren ungefähr 7 Millionen Arbeitnehmer fehlen werden. Und wir reden jetzt nicht in den nächsten 20 Jahren, sondern in den nächsten 6, 8 Jahren. Das heißt, jeder 6., 7. Arbeitsplatz bleibt unbesetzt und viele Unternehmen haben darauf noch gar keine Antwort. Der Fachkräftemangel kommt da natürlich noch weiter zu tragen. Das heißt, wir wissen ja, dass wir Zuwanderung brauchen, was im Moment aber schwierig ist. Wir kennen auch alle die politische Situation, in der wir im Moment sind. Wir brauchen mehr Diversität. Es ist aber schwierig, sowas auch zu managen, ältere Mitarbeiter, jüngere Mitarbeiter. Wir brauchen mehr Frauen in Unternehmen, was auch mit Kinderbetreuung, flexible Arbeitszeitmodellen auch eine Herausforderung werden wird. Was viele Unternehmen haben, ist natürlich ein sehr hoher Krankenstand, den sie sehr beschäftigt. Große Herausforderung, Menschen sind mehr krank, auch Atemwegserkrankungen sind ja gestiegen nach der Pandemie. Ganz großes Thema, aber die psychische Belastung und die Menschen fallen immer mehr aus, obwohl wir ja sie viel mehr in Unternehmen brauchen. Und ich glaube, das ganz, ganz wichtige Paket, und das wird uns ein bisschen überrollen, ist die Digitalisierung. Wir haben jetzt AI, künstliche Intelligenz, der Wettbewerbsdruck international steigt. Das heißt, wir müssen auch gucken, dass wir unsere Produktivität steigern. Und viele Unternehmen haben darauf noch nicht so richtig die Antwort. Also wie mache ich denn Digitalprojekte? Wie schaffe ich es, nicht nur Software einzuführen, sondern dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter damit auch arbeiten und idealerweise so, dass ich als Unternehmen auch einen Mehrwert habe? Und was mache ich mit den Menschen, die an anderer Stelle fehlen? Also da gehören ja auch Fortbildungen dazu, vielleicht Umschulungen zu überlegen, wen kann ich wie einsetzen? Also ich glaube, die Themen sind groß, sie sind wichtig, sie sind drängend und ich erlebe oft bei Führungskräften auch eine gewisse Hilflosigkeit, weil es schwierig ist, alles gleichzeitig zu machen und gut zu machen.
Ja, ist ein großer Katalog, den du jetzt hier eröffnet hast. Was ist da eine Idee in der Umsetzung? Wie möchtest du die Themen in der Gain Academy an die Klienten, an die Kunden bringen?
Ich habe gesagt, dass wir mit Kompaktseminaren anfangen als Angebote, die die wichtigsten Themen aufgreifen. Kompaktseminar deshalb, weil die Teilnehmer innerhalb von einem Tag so viel lernen, was sie wirklich in der Praxis umsetzen können, dass sie danach ins Unternehmen zurück zur Arbeit können und wirklich mit der Umsetzung starten, inklusive Checklisten. Wir erarbeiten da Projekte, Programme. Das ist also nicht eine Theorieberieselung von ich habe irgendwie mal irgendwas gehört, sondern Grundlage sind nicht nur meine Fortbildung, sondern auch wissenschaftliche Studien. Ich zitiere sie gerne, was funktioniert nicht. Damit man einfach über das spricht, was auch wirklich Erfolg verspricht. Darüber hinaus habe ich gesagt, möchte ich Coaching anbieten und auch Seminare in Unternehmen. Das heißt, Führungskräfte dabei begleiten, dass sie das auch tatsächlich selbst umsetzen können, da wo sie unsicher sind, eine Begleitung bekommen und wenn es Möglichkeiten im Unternehmen gibt, auch Seminare vor Ort zu machen, dann biete ich das sehr gerne an oder auch Projekte zu machen und sie, wie gesagt, so zu begleiten, dass sie es umsetzen können.
Gehören eventuell auch Online-Angebote mit zum Portfolio, Webinare oder dergleichen?
Grundsätzlich halte ich die für gut und für sinnvoll. Die müssen natürlich dann in Häppchen aufgeteilt werden, weil ein Ganztagesseminar, das so viel Wissen vermittelt, wäre an einem Tag zu anstrengend. Das kriegt man online dann nicht mehr so hin, dass sie wirklich rausgehen und sagen, jawohl, ich habe einen Plan, einfach weil das sehr anstrengend ist. Der Plan ist, das eben auch aufzusetzen. Starten möchten wir jetzt mit Präsenz, damit wir uns auch nicht verzetteln. Und werden das dann zur zweiten Jahreshälfte hin entsprechend ergänzen mit kleineren, ich sage jetzt mal, Lernnuggets mit einzelnen Bereichen, wo sich Kunden das raussuchen können, was sie brauchen.
Gibt es denn spezielle Trends im Bereich Führung, die du aufgreifen möchtest und Prioritäten dabei setzen willst?
Ja, also zum einen natürlich die digitale Kompetenz, dadurch, dass wir jetzt AI kriegen, und damit auch umgehen müssen und auch aus dem Wettbewerbsdruck heraus die Produktivität steigern. Und das geht eben durch Digitalisierung, müssen wir da ganz, ganz viel tun. Deswegen ist es wichtig, Führungskräfte da auch zu begleiten und ihnen das auch mitzugeben. Nicht nur, wie sie selbst mit Digitalisierung umgehen, sondern wie sie das eben auch in ihren Teams oder Unternehmen managen, damit das funktioniert und angenommen wird. Wir haben ja auch eine unheimlich schnelle Geschäftswelt, die sich dauernd verändert und komplexer wird. Das heißt, agiles Führen, Selbstorganisation ist ein großes Thema. Collaborative Leadership, das heißt, dass man komplexere Zusammenhänge wirklich managt, Teamwork besser hinbekommt, vielleicht auch abteilungs- oder werkübergreifend miteinander arbeitet. Gesundheitsmanagement, wie schaffe ich, dass meine Mitarbeiter gesund bleiben und nicht so viel krank sind? Das zeigt ja auch eine VW-Studie, dass Führungskräfte oft den Krankenstand mitnehmen. Das heißt, wenn sie das Team wechseln, der Krankenstand oft ähnlich bleibt. Welche Maßnahmen muss ich also ergreifen, damit Führungskräfte Führung auch wirklich können mit den Ansprüchen, die heute an sie gestellt werden? Oft arbeiten die ja auch noch mit. Das ist unheimlich anstrengend, das heißt, die auch zu begleiten und zu schauen, wie schaffen sie es dabei, gesund und fit zu bleiben und immer noch eine gute Performance hinzukriegen. Also die Ansprüche steigen, die Komplexität, die Geschwindigkeit und dabei noch, ich sage jetzt mal, Herr der Lage zu sein, das ist die große Herausforderung für Führungskräfte. Und man sieht ja auch, Studien belegen auch hier, dass der Trend zurückgeht, weniger hin zu Führungskräften, wenn man junge Menschen befragt. Und das hat ja auch diverse Gründe. Und da sollte man gegensteuern.
Das Thema digitale Kompetenz greife ich an der Stelle nochmal auf. Ich habe mich dazu vor 2 Wochen ja auch mit einem LinkedIn-Post geäußert. Welche digitale Kompetenz müssen Führungskräfte mitbringen? Das geht von einem ordentlichen Grundverständnis über Datenkompetenz eben bis hin zu Ethik und Verantwortung. Was ist deine Erfahrung? Sind Führungskräfte ausreichend fit im Thema Digitalisierung oder wie hoch ist dort noch der Grad an Nachhilfe?
Mein Eindruck ist, die meisten sind nicht fit und das liegt daran, dass sie zum einen nicht wissen, wie sie ihr Team motivieren, mit Digitalisierung positiv umzugehen. Das heißt, heute gibt es sehr viel Angst vor künstlicher Intelligenz, die übrigens auch Führungskräfte zum Teil haben. Das heißt, es wird sehr viel geregelt, oft überreguliert. Es wird sehr viel verboten und fasst es bloß nicht an und man weiß ja nicht. Und diese Ängste, auch vielleicht vor dem Kontrollverlust, ich nenne es jetzt mal so, zumindest ist mir das auch so berichtet worden, man weiß ja dann nicht, was die Software so macht und was die Mitarbeiter mitmachen, da wird oft wirklich überreagiert und damit bremst man alle Möglichkeiten aus, die diese Technologie bietet, aber auch Automation, Automation Anywhere, nämlich jetzt mal als ein Softwarehersteller, es gibt heute so viel, was man automatisieren kann von Berichten, wo ich morgens ins Büro komme und die sind dann automatisch auf meinem Rechner abgelegt. Da sind wir Deutschen einfach nicht wirklich gut drin, diese Tools zu nutzen, aus Unsicherheit. Und damit vergeben wir natürlich sehr viele Chancen. Die Produktivität in Deutschland sinkt seit den 2010er Jahren kontinuierlich und das macht uns nicht wettbewerbsfähiger. Also müssen wir da aus der Komfortzone raus und die Angst davor verlieren, sondern schauen, wie wir mit dieser Unsicherheit umgehen. Und dann schaffen wir es auch, dass die Mitarbeiter positiv eingestellt sind, neue Softwareprodukte auch nutzen, gut nutzen, gute Effekte wir als Unternehmen damit erzielen und Führungskräfte auch das Gefühl haben, die Situation zu beherrschen.
Thema Diversität, Fachkräftemangel und älter werdende Gesellschaft. Was sind da deine Ansichten? Wie kann man das verbinden? Wie kann man auch ältere Mitarbeiter in ein agiles Team mit einbinden?
Ältere Mitarbeiter sind recht gut einzubinden. Sie haben ja oft erlebt, dass sie gar nicht mehr so wahrgenommen werden, weil sie vielleicht ein bisschen länger brauchen mit Software. Das heißt, sie sind ja keine Digital Natives, wie man heute so schön sagt. Das heißt, wenn man sie gut an neue Softwareprodukte heranführt und ihnen das passende Training auch gibt, sodass sie da Sicherheit gewinnen, dann bringen die ein Team sehr, sehr viel. Sie haben nämlich den Erfahrungsschatz. Und diese diversen Team, ältere Mitarbeiter mit jüngeren, durch diese Erfahrungsschätze können sie zum Beispiel komplexe Probleme viel schneller lösen. Ältere Mitarbeiter muss man wertschätzen. Ich kenne Unternehmen, da bekommt jemand, wenn er Mitte 50 ist, keine Fortbildung mehr. Ich persönlich finde das schade, weil die arbeiten bis 67, das sind dann vielleicht noch 12 Jahre. Da werden die schon aufs Abstellgleis gestellt. Ne? So, was will der? Und das ist total schade, weil die haben sehr viel Erfahrung, sie haben sehr viel Wissen. Und wenn man sie dafür wertschätzt und ihnen auch die Bühne gibt, junge Menschen mit ihrer Geschwindigkeit und vielleicht auch manchmal etwas andere Umgangsformen wertzuschätzen und zu schauen, welche Sprache kriegen die gemeinsam hin. Das ist oft ein Problem, dass sie in der Kommunikation nicht immer gleich sind. Wenn ich da als Moderator in der Mitte agieren kann, übersetzen kann und ihnen eine gemeinsame Basis gebe, kann da sehr, sehr viel bei rumkommen. Ich habe vor ein paar Jahren einen 60-jährigen Mann eingestellt. Seine Teamleiterin war 30 und da gab es schon Vorbehalte, ob das funktionieren kann. Eine total erfolgreiche Geschichte. Sie hat ihn wertgeschätzt für seine Erfahrung und er hat die junge Frau wertgeschätzt für das Engagement. Hat toll funktioniert. Musste man ihnen nur zutrauen und ein bisschen Unterstützung geben.
Ja, du hast ein Stichwort genannt, Frauen. Es gab vor Jahren einen Trend aus dem US-amerikanischen Raum, dass mehr Frauen ins Senior Management kommen sollen. Es gibt Positionen in den US-Unternehmen im HR-Bereich, die sich darauf fokussieren. Dieser Trend ist so ein bisschen am Absterben aus europäischer Sicht. Das heißt, diese Bugwelle, mehr Frauen in verantwortungsvolle Positionen zu bekommen, sehe ich, ist ein bisschen vom Radar gefallen. Oder wie siehst du A, diese ketzerische Aussage meinerseits oder B, was kann man dafür tun, dass das wieder in den Spotlight rückt?
Also es ist keine ketzerische Aussage, es ist leider Fakt und ich finde das schwierig, nicht nur weil ich eine Frau bin, sondern weil ich sehr viele tolle Frauen kenne und man sich als Frau oft Vorurteilen ausgesetzt sieht. Frauen sind zu emotional. Naja, Männer handeln genauso emotional. Sie kriegen es nur nicht immer mit, darf ich als Frau so sagen. Gibt aber ja auch Studien drüber. Und ich möchte hier mal jemanden, der das wunderbar dargestellt hat, wie Führungsunterschiede zum Beispiel zwischen Frauen und Männern sind. Ich möchte hier den Professor Dr. Uwe Kanning zitieren. Der macht auf YouTube den Kanal 15 Minuten Wirtschaftspsychologie und den möchte ich wirklich eben gerne ans Herz legen, sich das anzuschauen, denn die
Den kenne
Bandbreite der
ich.
Emotionalität ist tatsächlich bei Männern breiter. Das heißt, Frauen sind emotional wie Männer auch, aber wenn es um die extreme Position geht, haben Männer wissenschaftlich fundiert sogar eine breitere Bandbreite. Das heißt, Frauen führen ja nicht anders, aber es wird ihnen unterstellt. Was richtig ist, dass Frauen mehr Draht zu ihren Gefühlen haben und die vielleicht mehr zeigen. Aber ob das negativ ist, ist eine durchaus wichtige Frage, die man stellen sollte. Und es gibt auch Studien darüber, die zeigen, dass Frauen in Führungspositionen Menschen zu mehr Leistung motivieren. Es zeigt, dass Frauen auch sehr gute Geschäftsentscheidungen treffen. Wenn man schaut, Hochschulabsolventen in vielen selbst naturwissenschaftlichen Studiengängen machen mehr Frauenabschlüsse und trotzdem sind mehr Männer in Führungspositionen, weil es halt auch bewiesen ist, dass man eher gleiche einstellt als Führungsposition. Also ein Mann, der einen Universitätsabschluss hat, wird eher ein Mann, der einen ähnlichen Werdegang hat, einstellen. Und der Harvard Business Manager hatte das auch mal untersucht, warum Frauen schwieriger in Führungspositionen kommen. Und ich fand das sehr spannend. Männer erzählen ja oft, nicht alle und nicht immer, aber es kommt ja immer wieder vor, darüber, was Tolles sie geleistet haben, ne, was sie wieder erreicht haben. Und das ist so unter Männern völlig akzeptiert und okay. Wenn ich als Frau hingehe und genau das Gleiche sage, werde ich komische Blicke ernten. Das passt nicht zu einer Frau. Das heißt, wenn Frauen genauso über ihre Erfolge reden wie Männer, wird es Frauen negativ angelastet. Wenn Männer über Männer sprechen, werden im Schnitt 6 Kompetenzen genannt. Wenn Männer über Frauen sprechen, werden im Schnitt 2 bis 3 Kompetenzen genannt. Das heißt, man spricht weniger über Frauen, man spricht weniger Gutes über Frauen, weniger über Erfolge der Frauen. Wissenschaftlich fundiert, wie gesagt, kann man gerne nachlesen. Und das finde ich halt sehr schade, weil da ist immer noch sehr gute Leistung dahinter und sie verschwindet einfach, weil es nicht zum Bild der Frau passt. Eine Frau soll ein bisschen mütterlich sein, ein bisschen warm, sie soll sich nicht im Turm vergreifen, sie soll nicht fordernd sein, so ein bisschen angepasst. Aber Führung funktioniert nicht immer so. Da muss man halt auch mal hinstellen und sagen, nee, so nicht, ja? Und dann wird das einer Frau oft negativ angekreidet und man fühlt sich damit nicht wohl, vielleicht auch, weil es nicht so gewohnt ist oder bekannt ist. Und damit haben Frauen in Führungspositionen tatsächlich schlechtere Chancen.
Ja, ich glaube, unsere Hörer draußen haben begriffen, dass du mindestens 6 Pluskompetenzen in dich regst. Ja. Insofern,
Entschuldigung.
Iris, ganz lieben Dank für die vielen Einblicke. Zum einen in deine doch bemerkenswerte Karriere und zu deinen Ideen für unsere Gain Academy, die nächsten Schritte. Was wird das nächste Kompaktseminar sein? Welches Thema ist es und wann wird es stattfinden?
Das nächste Kompaktseminar heißt Schluss mit lustig, Krankenquote endlich senken am 27. März. Und da geht es darum, wie man wirklich, wirklich, wirklich die Krankenquote im Unternehmen signifikant senken kann mit Maßnahmen, die wissenschaftlich fundiert sind und in der Praxis erprobt sind und tatsächlich funktionieren. Mit
Wow,
Checkliste, natürlich, gehört dazu.
perfekt. Sehr gutes Thema, weil viele unserer Kunden aus der herstellenden Industrie kämpfen mit hohen Krankenständen. Das weiß ich aus meinen Gesprächen mit den Kunden, mit den Personalleitern. Ist ein spannendes Thema und Anmeldung kann man absenden unter academy@gain-advisors.com. Wir freuen uns über jeden, der an diesem Kompaktseminar hier bei uns in Eschborn teilnimmt. Gibt es sonst noch Input-Themen, Iris, über die wir im Zusammenhang der Akademie noch nicht gesprochen haben, die du mit so zum Ende unseres Gespräches auf den Weg geben willst?
Also ich freue mich extrem auf die Kompaktseminare, aber ich freue mich natürlich auch auf Input, Feedback oder Wünsche. Das heißt, wenn jemand Interesse hat an einem Thema und findet das nicht auf der Karte mit den schönen Terminen oder nicht auf unserer Webseite und sagt, das wäre doch mal ein Thema, da bräuchte es mal ein gutes Seminar dazu, dann würde ich mich freuen, wenn man sich meldet und ich da was ausarbeiten kann. Das wäre mir wichtig.
Perfekt. Klingt gut. Vielleicht zum Abschluss noch ein paar persönliche Worte. Viele Themen, die du auf deiner Agenda hast. Ich weiß, du steckst in einigen interessanten Projekten drinne. Verbindung Beruf und Familie ist immer eine große Herausforderung. Wo schöpfst du Kraft und wie?
Ich schöpfe natürlich Kraft zu Hause mit meinem Partner, mit meinen Kindern, mit meinen Hunden und Naturgarten. Ich bin ein Naturmensch. Ich liebe es, im Garten zu sitzen. Ich liebe es, Bücher zu lesen. Ich habe davon sehr, sehr viele und ich lese auch sehr viele. Und das bringt entspannte Momente mit sich. Aber ich kann nicht ganz so lange entspannt rumsitzen. Dann brauche ich wieder ein Buch oder muss eine Studie lesen oder was machen, weil mich dieser Wissensdrang vorantreibt. Und das macht mich glücklich, Neues zu lernen, Neues zu erfahren, Neues zu verstehen und das dann in der Praxis umzusetzen und Dinge besser zu machen, im beruflichen wie im privaten. Und das treibt mich ununterbrochen an.
Ja, perfekt, so habe ich dich kennengelernt. Und das waren auch die Gründe, warum wir in den Dialog gestiegen sind und nun hier ein gemeinsames Projekt haben mit unserer Akademie. Iris Wagner, ganz lieben Dank für deine Einblicke. Wir freuen uns auf weitere interessante Gespräche hier in der Gain Leadership Lounge in den nächsten Monaten. 2025 haben wir einige weitere interessante Gäste auf der Agenda. Wolfgang und ich werden die Gespräche führen im Wechsel zusammen, je nachdem, wen wir eingeladen haben. Zur heutigen Folge freuen wir uns über Feedback von allen Zuhörern, egal über welchen Kanal. Der Podcast wird auf unterschiedlichen Kanälen zu hören sein. Wir werden Werbung machen auf LinkedIn und Co. Also von daher ein breites Publikum wird uns hören. Und dir, Iris, sagen wir vielen lieben Dank für die Zeit heute Vormittag.
Ja, auch von
Ich
meiner
danke.
Seite.
Vielen Dank, vielen Dank.
Und unseren Zuhörern wünschen wir eine gute Zeit, erfolgreiche Geschäfte. Bleiben Sie uns treu und hören Sie zu, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen in der Gain Leadership Lounge.